guten Morgen auch von meiner Seite. Nico hat mich gebeten, bevor ich anfange, mich noch mal kurz vorzustellen. Ich bin noch nicht ganz so lange in der Gemeinde, also offiziell Mitglied, halbes, dreiviertel Jahr oder so. Da hatte ich mal ein bisschen von mir erzählt. Genau. Ja, ich bin 52 Jahre alt, komme gebürtig aus Leipzig und bin jetzt hier 5, 6 Jahre in Bielefeld im sozialen Bereich. Bin schon über 30 Jahre mit Jesus unterwegs und habe eigentlich so zwei Berufungen. Einmal auch im Bereich Lehrer- oder Seminararbeit, aber auch denen beizustehen, denen es wirklich schlecht geht. Und ja, ihnen diese Hoffnung zu vermitteln und auch vielleicht ein bisschen das, worum es jetzt gerade auch in diesem Eindruck ging. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne auch nach der Predigt zu mir kommen. Genau, ich möchte etwas über Hiob sagen. Wir sind ja in dieser Predigtreihe und genau, ihr seht schon mit der PowerPoint, das hat nicht geklappt. Die ist irgendwo im Nirvana vom Internet untergegangen. Deswegen müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Aber ich sage immer meine Punkte an, wo ich gerade bin. Und dann, glaube ich, kann es auch ohne gehen. Also, ein Thema heute ist das Leid der anderen oder Hiobs Freunde. Hiobs Freunde kommen zu Besuch. Das ist mein erster Punkt. Sie besuchen Hiob. Zweitens, sie halten ganz wichtige theologische Reden. Drittens, möchte ich mit euch auf Zeitreise gehen. Viertens gucken, was können wir denn lernen von Hiob und aus diesem Wort. Und fünftens, wie können wir gut dem Leid begegnen. Ich bete noch zum Anfang. Papa, ich danke dir hier für die Gemeinde und meine Freunde und die Zeit jetzt. Ich danke dir für alle, die zugeschaltet sind. Und ja, aber vor allen Dingen, dass du da bist, Jesus, mit deinem Trost und mit deiner Hilfe. Und dass in dir alles liegt, unser Heil, unsere Kraft, unsere Liebe, unsere Sicherheit und unser Trost. Gib mir bitte Gelingen, Jesus, und gib vor allen Dingen denen, die das ganz heute ganz besonders brauchen, deine Liebe und deine Gnade. Amen. Hiob bekommt Besuch. Beim letzten Mal haben wir schon gesehen, wie schlecht es Hiob ging. Und diese Nachricht ist auch quasi in alle Welt gegangen, hat seine Freunde erreicht und die Freunde sind übereingekommen, ihn zu besuchen und ihn zu trösten. Die drei Freunde heißen Eliphas, Bildad und Zophar. Und in Hiob 2, ich bin so von Kapitel 2 bis 35, das ist ungefähr so der Bereich heute, wird geschrieben, dass sie sich treffen, dass sie sich Gedanken machen über ihren Freund und losziehen. Ja, als sie bei Hiob ankommen, das war nicht so einfach wie wir heute, wenn wir ins Auto gehen oder mit der Deutschen Bahn, sondern bestimmt eine beschwerliche Reise. Also bei der Deutschen Bahn war es wahrscheinlich ähnlich schwer wie damals, sahen sie da, wo Hiob normal gesessen hat, ihn nicht mehr, sondern irgendjemand. Und erst als sie näher kommen, merken sie, das ist doch Hiob. Diese arme und ganz zerstörte, elendige, abgefrackte Gestalt mit so Beulen und Rissen und Geschwüren überall, das ist ihr Freund. Und sie können sich gar nicht halten, sie setzen sich zu ihm und sie weinen mit ihm. Damals war das wahrscheinlich so ein Ritus, dass man 7 Tage eine sogenannte Totenklage hält. Wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls sitzen sie bei ihm 7 Tage und 7 Nächte. Und sie sind still. Manchmal ist es schon bei uns im Hauskreis für einige schwer, einmal kurz still zu sein. Oder für mich auch. Aber sie sitzen bei ihm 7 Tage und 7 Nächte. Sie trauern mit ihm, sie halten sein Elend aus. Und was ist denn Hiob alles passiert? Erstmal gab es 2 Raubüberfälle und alles Vieh, was er hatte, und auch seine Knechte sind weggeführt worden oder ermordet worden. Und danach fiel Feuer im Himmel. Oh, es kann niemand mehr sagen, dass da nicht Gott auch seine Hand im Spiel hat, oder? Wie oft ist bei euch Feuer in den Garten gefallen, auf die Garage? Feuer fiel vom Himmel und hat alle Knechte und Tiere, die noch übrig waren, verzehrt. Und dass, wenn das nicht reicht, gab es ein großes Unglück und Hiob hat alle seine Kinder wirklich alle verloren. Alle seine 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter waren tot. Und als wenn das nicht reicht, hat er diese entsetzliche Krankheit bekommen. Wahrscheinlich so etwas wie Beulenpest. Ein ganz böses Geschwür, es hat gejuckt, es war sehr eiterig und hat ihn sehr entstellt. Und Krankheit ist ja manchmal schon schlimm genug, aber man hat es auch von außen so gesehen, dass er wirklich ekelhaft aussah. Und als wenn das nicht genug wäre, hat seine Frau am Ende noch gesagt, lass das doch mit dem Gott, stirb. Das ist Hiobs Situation und das ist so, wie sie ihn vorfinden. Hiob 2,13, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Seine Freunde machen das gut, zumindest am Anfang. Sie sind bei ihm, sie kneifen nicht. Sie machen nicht einfach das Handy an und gehen weg. Sie haben auch kein Netflix, um die Nächte zu überstehen. Sie sitzen einfach nur bei ihm und sind still. Sie weinen mit ihm, sie sind präsent, sie beherrschen sich und sie bezeugen ihre Achtung vor so viel Elend, vor so viel Schmerz. Hier verzweifelt aber er ist nicht alleine und das ist gut. Hiob ist vielleicht suizidal, er möchte nicht mehr leben. Davon sprechen dann sofort die Rede, die er hält. Er darf als erster sprechen, als diese Zeit der Totenklage vorbei war. Ja, Hiob fragt, warum? Warum, Gott, bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Hiob 3, Vers 11. Oder warum, Gott, gibst du mir Leben? Warum gibst du, Gott, Licht den mühseligen und Leben dem betrübten Herzen, die doch auf den Tod warten? Aber er kommt nicht. Und an diesem Punkt, wo Hiob so verzweifelt, beginnen die Freunde zu reden. Und jetzt gibt es eine Veränderung. Ich weiß nicht, ob du schon mal so an einem absoluten Nullpunkt warst und sehr verzweifelt. Ich war das schon mal und nie im Leben hätte ich dann einen theologischen Disput gebraucht. So, eine Diskussion über Gott und die Welt. Aber die drei Männer machen das. Und beginnen. Der erste Freund beginnt, wahrscheinlich der Älteste, und er erzählt sein Konzept, seine Antwort mit dem Hintergedanken, dass er Hiob natürlich trösten oder halten oder irgendwie eine Perspektive geben möchte. Eliphas, Hiob 3, Vers 7 sagt, wo ist denn jemals ein Unschuldiger umgekommen? Wo wurden die Gerechten je vertilgt? Ihr könnt euch vorstellen, wie schwer das für Hiob war, das zu fassen, dass jetzt jemand ihm ganz direkt sagt, also nach meiner Theologie, dieser Eliphas, musst du schon einen Anteil da haben an dem Elend, was dich getroffen hat. Hiob aber weist das von sich und sagt, ich habe keine Schuld. So einfach ist es vielleicht nicht. Die Freunde, auch die anderen, vertreten diesen sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also das bedeutet, es ist nicht sehr weise, die Guten erleben Gutes in ihrem Leben und die bösen Menschen Böses. Könnt ihr mir folgen? Und das ist meistens nicht unsere Erfahrung, oder? Aber diese drei vertreten das und möchten ihn so gerne in dieses Konzept mit einbinden. Und jetzt beginnt etwas, so etwas wie eine Abwärtsspirale. Sie diskutieren und reden und wenn man das so hört, wundert man sich, woher dieser verzweifelte Hiob Kraft hat, mit solchen Leuten und auch noch über so etwas zu sprechen. Ein ganz schlimmes Wort sagt Bildal dann in Hiob 8, Vers 4, haben deine Söhne gesündigt vor Gott, so hat er sie verstoßen um ihrer Sünde willen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, eure Kinder sind umgekommen durch ein Unglück, die hatten eine Feier und da gab es einen Sturm und genau an diesem Haus ist das Haus eingestürzt durch diesen Sturm, den Gott geschickt hat. Und alle sind tot. Und dann kommt jemand und anstatt dich zu trösten, haut er dir eine rein, indem er sagt, ja, irgendwie müssen deine Söhne ja auch gesündigt haben. Und weiter, so geht es jedem, der Gott vergisst, wer so ruchlos ist, dessen Haus hält nicht. Jetzt steigern das die Freunde nochmal, dass sie sagen, ja, eigentlich sogar Hiob selber schuld an dem Tod seiner Kinder. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie brutal da ist. Bei mir würde da das Messer in der Tasche aufklappen oder die Hand zucken oder ich, keine Ahnung, hätte meine Klamotten genommen und gesagt, ich bin da mal weg. Also eine ganz harte Sache beginnt hier und wir fragen sich, warum? Die Freunde sind doch gekommen, ihn zu trösten und ihm zu helfen und ihn zu unterstützen. Aber dieses Ziel verlieren sie aus dem Blick. Dieses Ziel erreichen sie nicht. Hier wird zum Täter, zum Schuldigen. Und man fragt sich die ganze Zeit, wo ist die Freundschaft? Wo ist der gute Kontakt? Wo ist da noch Empathie? Schade, oder? Ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die so ganz schnelle, vorschnelle, platte Antworten haben, die Gott so schön in eine kleine Kiste sperren, die Gott klein machen, die Gott zu jemandem machen, der ganz kontrollierbar ist. Du musst das machen und dann macht Gott das. Und du musst das machen und dann macht Gott das. Ich fände das ganz praktisch, aber nur auf den ersten Blick. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn Gott ganz anders ist als das, was ich denke. Und wenn eben beim Gebet nicht das rauskommt, was ich will. Oder gar nichts, oder Stille, oder wenn man Gott nicht mehr spürt. Ja, wie ist das? Wie ist das mit solchen Leuten? Und kennt ihr sowas? Habt ihr sowas mal erlebt? Oder habt ihr selber mal jemand so einen Spruch gedrückt? Ach, guck mal in deinem Leben. Du bist nicht geheilt? Ja, da wird irgendwo Sünde sein, oder? Du müsstest mehr in den Gottesdienst kommen. Schon würde deine Ehe besser gehen. Es gibt Leute, die hauen einem irgendwelche Worte um die Ohren und merken nicht, wie hart das ist. Diese drei Freunde, ich sage nochmal die Namen, Eliphas, Bildad und Zophar, haben das ja nicht so gewollt und die haben auch gut angefangen. Und jetzt habe ich gedacht, möchte ich gern mit euch eine Zeitreise machen und einmal gucken, was würdet ihr denn sagen, wenn Hiob jetzt hier wäre, was würdet ihr sagen? Und so möchte ich gern einmal diese drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, einladen, 2024 nach Bielefeld zu kommen, zu uns her. Vielleicht können wir vorne die erste Reihe ein bisschen Platz machen, dass sie sich da hinsetzen. Und ihr überlegt mal, was, alles gut, Dankeschön. Ihr überlegt mal, was würdet ihr so Leuten sagen? Wie würden wir mit jemand umgehen, der mit Hiob so umgeht? Und ich glaube, Hiob möchte nicht kommen, oder? Zumindest nicht in die Reihe dort, wo seine drei Freunde sitzen. Aber Hiob ist vielleicht online dabei. Irgendwie so, dass es niemand mitkriegt und sucht auch Trost und sucht ja auch Hilfe. Was können wir sagen? Würden wir es besser machen als die Freunde Hiobs? Was würdest du anders machen? Oder welche Reden schwingen wir? Wie werde ich jemand los, der mich mit seinem Leid nervt und belastet und wo ich nicht das 10. Mal beten will oder das 20. Mal oder 1 Jahr oder 2 Jahre oder 5 Jahre? Können wir dann noch liebevoll sein, wenn sich das hinzieht? Und zweitens, ist unsere Gemeinde ein guter Ort für jemand, der wie Hiob ist? Ist unsere Gemeinde ein guter Ort für jemand, für eine Frau, die vielleicht wie Hiob ist, oder ein Kind, die verletzt sind und wund und in Schmerzen, wie auch immer, an Krankheit, in Elend. Ich hoffe, dass, wenn Hiob zugeschaltet wäre, er vielleicht doch nächsten Sonntag vorbeikommen würde und sich traut. Und ich hoffe, dass die drei Freunde von uns was Gutes lernen können, von dir, von unseren Hauskreisen. Und nicht gleich nur vom Leitungsteam und nicht gleich nur vom Seelsorgerteam, sondern von jedem von uns. Hiobs Freunde, was können wir lernen? Die haben gut angefangen, oder? 7 Tage, 7 Nächte schweigen, ohne alles. Und eine Reise machen für den Freund unter diesen Umständen, das war gut. Und wir können überlegen, wo fange ich gut an? Aber lass dann ganz kläglich nach. Kann ich das halten, meinen guten Anfang? Wie kann das gelingen? Und zweitens, was ist nicht so gelungen? Was haben die Freundinnen nicht so hinbekommen? Und da bin ich ganz in der ersten Reihe. Ich habe auch schon viele Sachen nicht gut hinbekommen und habe sie vergeigt und musste irgendwie nachjustieren oder mich entschuldigen gehen oder irgendwie gucken, wie kriege ich es wieder hin? Wie kann ich mich versöhnen mit jemandem, dem ich wehgetan habe, wo ich es nicht gut gemacht habe, nicht gut begleitet, wo ich es richtig daneben gelangt habe? Erstens, die Freunde in diesem ganzen Disput merken irgendwann nicht mehr, dass Hiob der ist, der das Leid trägt. Hiob hat den Schmerz, nicht die Freunde. Hiob ist betroffen und trauert und hat das Elend und die Krankheiten, dann auch noch Stress mit seiner Frau, aber nicht die drei Jungs. Und das ist wichtig zu wissen, wer trägt denn die Last und wer trägt den Schmerz? Wenn ich mit jemandem diskutiere und jemanden besuche oder jemanden tröste oder ein Thema mache, ist das ganz wichtig zu wissen. Quasi, ich übernehme einmal die Perspektive von dem Hiob. Ich laufe ein bisschen in seinen Mokassins, wie die Indianer sagen würden, oder so ein Sprichwort aus der Türkei. Beurteile jemand erst, wenn du einen ganzen Sack Salz mit ihm gegessen hast. So, ja, und wie lange dauert das, bis so ein ganzer Sack Salz weg ist? Und wie viel Zeit geht da ins Land? Und das ist gute Zeit, um jemanden kennenzulernen und nicht vorschnell zu urteilen. Also frage dich, wer hat den Schmerz und den Schaden? Und wie kann ich vorsichtig sein mit meinen Worten, mit meinen Bibelstellen, mit dem, was ich jemand über die Mütze haue? Zweitens, hier wird so bewertet nach diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Denn Gutes passiert Gutes und den Böses passiert Böses. Aber Hiob sagt, Leute, in was für einer Welt lebt ihr, oder? Selbst im Alten Testament, und Hiob ist ja jemand von ganz Beginn an, einer von den Großen quasi, da war noch kein Neues Testament fertig, selbst die Tora noch nicht. Also das kann Nico oder die Pastoren mal besser erklären. Auf jeden Fall hat er keine Bibel gehabt. Aber Hiob, nicht Nico, Hiob widerspricht und sagt, so einfach ist das Leben nicht. Es gibt auf jeden Fall gute Leute, denen Böses widerfährt, oder? Und es gibt Leute, die haben unheimlich viel Dreck am Stecken und sind gesegnet. Mir erzählte jemand neulich, wie dumm ich bin, dass ich, wenn ich Vollzeit arbeite, ja keine Zeit habe, schwarz zu arbeiten. Und er arbeitet einfach nur ganz wenig und den Rest schwarz. Und dann noch mit dem Kindergeld und den anderen, die auch noch schwarz arbeiten, ist er viel reicher als ich. Und da steht man da und denkt, ja, und trotzdem möchte ich es nicht, aber ich weiß, dass es ihm gut geht. Und er hat das Haus und ich nicht. Dritter Punkt, was kann Hiobs Freunden noch helfen in diesem ganzen Disput? Wie sie da streiten und das entwickeln, wie ist denn Gott nun und warum passiert das? Und wo ist der Grund für so viel Schmerz und Elend? Werden sie immer härter? Man könnte denken, sie wollen eine Diskussion gewinnen um jeden Preis, ja, sich darstellen, meine Theologie, meine Weisheit. Und sie merken gar nicht, dass sie mit einem Freund sprechen, dass sie mit einem ganz verletzten Mensch sprechen. Wie redest du mit jemand, der vielleicht die AfD wählt? Wie würdest du mit Trump sprechen? Wie reden wir über jemand, der erstmal nicht ganz an unser Konzept passt? Wie würdest du mit Vertretern des Selbstbestimmungsgesetzes sprechen, das jetzt in Kraft ist? Wie diskutierst du? Kannst du trennen die Person und ihre Meinung, ihr Verhalten? Kannst du deeskalieren, wenn alle immer lauter werden und dominanter und dreister? Was hätten wir sagen können zu dem Hiob? Was hätten wir zu den Freunden sagen können, zum Beispiel, Jungs, könnt ihr mal durchatmen? Können wir einfach erstmal einen Tee trinken zusammen? Müsst ihr so schreien? Müsst ihr so streiten? Müsst ihr das letzte Wort haben? Ich brauche nicht das letzte Wort. Können wir eine Pause machen? Können wir uns wieder verbünden gegen so viel Elend, gegen so viel Schmerz und nicht gegeneinander kämpfen? Ich sage manchmal, wenn ich Streit habe in meiner WG, ich will lösen, ich will nicht streiten. Ich habe genug von Streit. Ich will, dass wir das klären. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Manchmal ist Zeit gut, zu gucken, wie kann ich mich beruhigen und wie kann ich einfach mal nur den anderen reden lassen. Und wie wäre das, wenn wir einfach mal 10 Minuten Hiob zuhören und nur versuchen, seine Sicht zu verstehen und ihn nicht gleich in eine Schublade, in eine Box pressen wollen. Kannst du Toleranz üben? Kannst du jemand sein Gesicht wahren lassen, auch wenn es dir nicht gefällt? Kann der andere auch ein Geschöpf Gottes sein? Ist vielleicht nicht ein Kind Gottes, aber ein Geschöpf doch. Also, was du sagst, ist genauso wichtig, wie du es sagst. Und Hiob hätte das viel erspart. Die Leute können ihm ja manchmal auch was Schweres sagen, aber ich kann Liebe mit Wahrheit zusammentun, oder? Ich muss nicht jemand verbale Ohrfeigen geben. Ich kann das viel besser nehmen, wenn jemand mir sagt, Kirstin, da hast du Mist gemacht, da hast du Fehler gemacht, lass mal drüber sprechen, als wenn mich jemand anschreit, zusammenstaucht und ich gar nicht ausreden kann und ich gar keinen Platz habe, mein eigenes dazu zu sagen. Die Freunde Hiobs haben ihm erzählt, die Kinder hätten gesündigt oder er, und deswegen hat er seine Kinder verloren. Manchmal gibt es Leute, die machen auch einen sogenannten Ursache-Wirkung-Zusammenhang. Ja? Also das ist der Grund und dann passiert das. Ich habe auch schon mal Leute erlebt, die haben dann ganz schwere Lebensgeschichten und dann haben so sogenannte überfromme Leute gesagt, ja, das ist, damit du zum Glauben kommst. Und das war dann für die Leute eher den Grund, aus der Gemeinde zu rennen und zu sagen, was sind das für Leute? Das steht euch überhaupt nicht zu, über mich zu urteilen. Ich trage ja den Schmerz und nicht ihr. Ein bisschen machen das vielleicht Hiobs Freunde auch. Drittens, sie verwechseln Ursache mit Wirkung. Und klar gibt es einen guten Zusammenhang, leider, manchmal zwischen Leid und dem, was es mit mir macht. Und Leid, und dass ich vielleicht daraus lernen kann, dass ich vielleicht ein bisschen mehr weise bin und nicht ganz dumm sterbe. Aber das Leid ist ja nicht die Ursache für, oder? Wie ich mit dem Leid umgehe, kann dazu helfen, dass ich weise werde. Aber es ist nicht der erste Punkt. Wir wissen das oft nicht, warum Sachen passieren und was die Ursache ist. Und es kann bedrückend sein, das nicht zu wissen. Aber ich finde es manchmal dann leichter, auszuhalten, dass es eine offene Frage gibt und Gott quasi zu mir sagt oder vielleicht auch zu dir, mit dieser offenen Frage darfst du leben. Und du darfst es aushalten. Und das ist viel besser, eine platte und dumme Theologie quasi zu haben als Antwort. Ich traue dir zu, dass du mit dieser offenen Frage klarkommst. Und ich helfe dir auch damit. Sowas wie ein Rätsel, ja, dass wir an Gott nicht irre werden, aber dass er uns ein Rätsel aufgibt, wo wir wissen dürfen, okay, die Antwort kommt irgendwann später. Aber Gott hilft mir, mit den offenen Fragen umzugehen. Warum ist jemand so früh gestorben? Warum wird jemand nicht geheilt? Warum hat jemand eine Berufung, aber die Krankheit macht's kaputt? Das alles dürfen wir Gott bringen. Ja, was hätte Hiob wirklich gebraucht? Die drei Freunde sind jetzt nicht da, wir können sie nicht fragen. Ganz kurz habe ich gedacht, sie hätten Freunde gebraucht, die ein bisschen ein weicheres Herz hatten. Echte Freunde, die berührbarer sind, die vielleicht mit ihrer Sprache, mit ihrer Kommunikation anders umgehen. Und zweitens auch echten Trost. Und ich habe so gedacht, diese zwei Sachen sind toll, oder? Echte Freundschaft und echten Trost. Dann können viele andere Sachen noch nicht so sein wie irgendwann im Himmel, aber man kommt ganz weit damit. Wenn das Leid fragt, bin ich verlassen und alleine? Wer ist jetzt an meiner Seite? Wer trägt mich? Dann kann die Freundschaft sagen, du bist nicht alleine. Wir halten dich. Wir sind für dich da. Bei uns hast du Heimat. Du darfst so bleiben, wie du bist. Wir glauben an dich. Und wir glauben auch für dich, wenn dir alles zerbricht und du nicht mehr kannst. Und Trost? Wenn Leid fragt, wohin gehe ich denn mit den Wunden meines Lebens? Wo bringe ich die hin? Oder wie Luther sagte, wo bekomme ich einen gnädigen Gott? So würde Hiob vielleicht sagen, wo bekomme ich einen Gott, der mich tröstet? Der mich so tröstet, dass es bei mir ankommt und nicht nur als Wort, der mich so tröstet, dass es mein Leben verändert. letzter Punkt vom Trost. Trost kommt von dem Griechischen, auch wenn ich nicht Griechisch gut kann, von Ermahnung und Ermutigung und genau von diesen beiden Sachen, als auch von einem Zuspruch. Und aus dem Altdeutschen bedeutet Trost fest zusammenbleiben, treu zusammenbleiben. Da klingt diese innere Festigkeit an, um die es eigentlich geht. Trost will etwas machen. Trost will einen festen Boden wieder in mein Herz bringen. Im Neuen Testament lesen wir 2. Korinther 1, 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in unser Trübsal, damit auch wir trösten können, die in Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir getröstet sind. Trost ist ein Name Gottes. Wusstest du das? Ich wusste das nicht. Trost ist eine Aktivität Gottes. Es gibt Trost und Gott will uns trösten wie ein liebender Vater oder wie eine liebende Mutter. Und wenn du mit diesem Bild nichts anfangen kannst, was bei mir auch so war lange Zeit, dann gibt es vielleicht etwas anderes. Vielleicht kannst du dann eine Wahlfamilie finden oder du kannst eine ganz liebe ältere Dame oder einen älteren Herrn finden und dann ihm ein bisschen lernen, wie ist das? Was macht einen guten Papa und eine gute Mama aus? Wie finde ich Trost? Wie kann Beistand gehen? In diesem Bibelvers finden wir auch eine Reihenfolge. Gott tröstet dich und hilft dir und rüstet dich zu. Und dann wirst du gesendet zu jemand, der auch einen Trost braucht. Also wir können sagen, Trost läuft. Er soll dich bewegen. Trost soll weitergegeben werden und nicht nur bei dir bleiben. Frag dich mal, was ist dein Trostfeld? In welchem Bereich, bei welchem Thema, für welche Menschengruppe bist du getröstet? Und wir dürfen wissen, Gott will, dass noch viele Trost finden, viele Menschen. Trost kann was ganz Kleines sein. Du siehst einen schönen Sonnenaufgang oder irgendwas Schönes in der Natur, trinkst ein warmes Getränk. Ich habe manchmal als Trost Tiere gefunden und meine Aufgabe war dann von Gott, auch wenn ich keinen Bock hatte dazu, diese Tiere aufzupäppeln und ins Tierheim zu bringen oder zu behalten und eigentlich mit dem Tier das zu machen, was mir gerade gefehlt hat. Aber über dieses Handeln, dass ich dann dem kleinen Vogel oder der kleinen Ratte oder was immer das war geholfen habe, hat Gott mich eigentlich gelehrt, guck mal, das mache ich mit dir auch. Und auch wenn du irgendwo ganz im Elend sitzt, sehe ich dich. Ich habe mal, da hatte ich gerade mit meinem Freund Schluss gemacht, war ich joggen gewesen im Winter und habe eine kleine Farbratte gefunden. Die sind so schwarz-weiß, die ersten gucken schon ganz gruselig. Die sind eigentlich niedlich bis auf den Schwanz. Und die war ausgesetzt worden mit Käfig und in dem Käfig war schon Schnee und ich bin da nur vorbeigerannt und habe gedacht, da wird kein Tier mehr drin sein. Und ich habe auch gedacht, warum tun die Leute das nicht in den Müll, sondern müssen es einfach den Müll auf die Straße stellen. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass Jesus mich so anstupst und sagt, warte mal. Und ich gehe also zurück und gucke den Käfig an und sehe, dass da noch ein kleines Vieh drin sitzt. Und nun weiß ich, dass Ratten auch beißen können und hat ja auch nichts mit. Wenn du joggen gehst, gehst du joggen und holst ja kein Tier irgendwo ab. Und bin also nach Hause und habe überlegt und habe einen Karton geholt und die kleine Ratte also mitgenommen und mich unter Google fit gemacht, was fressen Ratten, was brauchen Ratten. Und die kleine Dame hat gestunken und egal, jedenfalls habe ich sie dann gebadet und gepäppelt. Und Ratten sind mindestens so intelligent wie Hunde, die konnten nachher Kommandos und das, wir hatten einfach eine gute Zeit, ich und die Ratte. Ja, und so ist es ein paar Mal gewesen. Und das war nicht das, was ich gerne von Gott hätte oder mir ausgesucht habe, aber ich habe versucht mitzumachen. Und über diese Ratte, ich zeige irgendwann mal ein Foto von Sternchen, die hatte so einen schwarzen Stern auf dem Kopf, hat Gott mich auch getröstet. Was kann dein Trost sein, außer Gott natürlich? Was tröstet dich, was hilft dir, was richtet dich wieder auf? Wenn ein lieber Mensch da ist, oder? Bei uns in der Wohnung, in deiner Gegenwart. Wenn wir ein Geschenk bekommen, eine Offenbarung, einen schönen Brief. In der Beratung versuche ich meistens einen Raum aufzumachen, dass Menschen sein können, wie sie sind. Und das sagen dann manche andere, Kirstin, du siehst mich und du hörst mich. Und bei dir darf ich sein und alles sagen und dürfen auch die Männer weinen. Und das tröstet, wenn jemand da ist, wenn wir ein Gegenüber haben. Und im Himmel geht es auch um Weinen, aber nur am Anfang, dass Gott unsere Tränen abwischt und trocknet, dass er sie gezählt hat, dass kein Schmerz mehr da sein wird und dass im Himmel offenbar sein wird, wer wir sind. Durch diese ganzen Prozesse und Kämpfe, wo wir hier durchgehen, dürfen wir im Himmel sehen, was es gebracht hat, wie wir uns quasi verwandelt haben in das Bild Jesu. Und im Himmel gibt es auch Sinn und Antworten. Ich weiß, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet mich nichts mehr fragen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, ich für mein Leben, weil ich viele Fragen habe. Aber ich denke, es wird eine Antwort da sein und wir werden nicht mehr an offenen Fragen leiden. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, sagt Jesus in Offenbarung 2,10. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Manchmal heilt Gott nicht und hilft Gott nicht, scheinbar. Und da hört unsere Gebete nicht und unsere Herzenswünsche auch nicht. Wir scheitern oder wir versagen und wir haben echt schwere Zeiten. Aber wir können es schaffen, zusammen, mit Freundschaft und mit Gottes Trost und mit Jesus an unserer Seite. Zum Abschluss. Das Leid der anderen, Hiobs Leid, ist eine echte Herausforderung, oder? Wir können daran scheitern, uns versagen, wie einerseits die Freunde. Wir können es auch gut machen, wie auch die Freunde am Anfang. Und wir dürfen Fehler machen. Aber ich möchte gern mit euch zusammen auch hier in der Gemeinde einen Ort bauen, wo Menschen Trost finden, wo Menschen sicher sind, wo Menschen Heilung finden. Und ich möchte gerne, dass wir kein Ort sind, wo brutale Worte fallen. Wenn jemand nicht geheilt wird oder stirbt oder Rätsel bleiben, dass wir nicht wie diese geistigen, überfrommen Brutalos ihnen da irgendwas an den Kopf schmeißen. Wir haben den allerbesten Tröster an der Seite und Jesus geht auch nicht brutal mit uns um. Er aber, der Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. 2. Thessalonicher 2. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich bete für alle Hiobs und auch alle Freunde Hiobs, die so herb daherkommen. Ich bete, dass dein Trost sichtbar und erfahrbar wird für uns und fühlbar. Danke, Gott, dass du gute Gedanken über uns hast und nicht Gedanken des Leides. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass wir in dir Hoffnung haben. Hoffnung so wie ein Anker über alles hinaus, über den Tod hinaus bis zu dir hin. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass deine Liebe hier ist. Und Jesus, die Leute, die brutal sind oder die Leute, die vielleicht unsere Feinde sind oder die Leute, die dich nicht kennen, wir bringen sie vor dich und wir bitten dich, dass du sie segnest. Danke, dass du da bist. Amen.